Menschen hören Technik. Der Podcast über die Welt des Hörens.
Da hast du das Gesicht, hat sich so eingebrannt, weil du da so frech grinst irgendwie so.
Okay. Gut. Sehr schön. Und damit, ja, wir sind wieder live, bekomme ich gerade die Info aus der Regie und ich habe meinen Gesprächspartner schon hier. Wir haben gerade schon angefangen, locker miteinander zu sprechen. Diskretion und Leistung sind eigentlich so zwei Eigenschaften, die, sag ich mal, sich über viele Jahre, wenn man mal so zurückdenkt, eher ausgeschlossen haben. Man hat immer gewisse Kompromisse bei kleineren Im-Ohr-Geräten mit eingehen müssen und mit dem Inseo Charging Go CICEX gelingt, ja, Signia, ein technologischer Durchbruch, das weltweit erste wiederaufladbare Completely in Canal oder Channel Hörgerät mit sogar Richtmikrofonie, das vollständig im Gehörgang verschwindet und einen bis zu fünffach stärkeren Sprachkontrast bietet als vergleichbare Produkte. Die Geräte sind nicht nur extrem klein und individuell gefertigt, sondern bieten eben auch kabelloses Laden, Fernbedienung per App oder eben auch Zubehör, eine Akkulaufzeit, über die wir später noch sprechen werden, die es wirklich in sich hat. Und damit wird eine diskrete Versorgung endlich möglich, die keine Kompromisse bei Komfort, Leistung oder entsprechend auch Alltagstauglichkeit eingeht. Und dazu habe ich jemanden dabei, der all diese technischen Herausforderungen, die damit einhergingen, über die letzten Jahre begleitet hat und federführend damit auch dran gearbeitet hat, das Ganze auch in die praktische Umsetzung und damit auch in den Launch ja reinzubringen. Und von daher freue ich mich, ihn hier heute dabei zu haben, Jürgen Diesler, Product Manager für Custom Ideos. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio im Interview.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Und ja, wir haben ja, ich habe dir ja vorab mal so ein paar Themen mal zugespielt, über die wir heute sprechen wollen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Vielleicht das mal sowohl für mich, wir haben uns, glaube ich, noch persönlich noch gar nicht so richtig kennengelernt, aber natürlich auch für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt dabei sind. Wer bist du? Wie lange bist du schon dabei? Und womit beschäftigst du dich, wenn man sagt Product Manager Custom Ideos?
Gerne. Also ich bin verantwortlich für das IDO-Segment und einmal für die maßangefertigten Hörgeräte, aber auch für die Instant-Fit-Hörgeräte. Mhm. Und mein Faible ist ein bisschen für die kleinen Bauformen, die dann nahezu unsichtbar sind. Und ja, die Herausforderung, die du schon angesprochen hast, zwischen Leistung und wie gesagt, Unsichtbarkeit, das ist das, was für mich den Reiz ausmacht. Und da waren wir ja, glaube ich, auch in der Vergangenheit erfolgreich. Und das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum ich ja dieses Mal mit eingeladen bin, um immer noch ein paar Details vom Inseo Charging Go CICEX zu erzählen. Dabei bin ich über 25 Jahre.
25 Jahre schon.
Ja. Sehr lange bei International. Na, eigentlich ging es schon vorher los. Ich habe Feinwerktechnik studiert und.
Das wäre meine Frage, was dein Hintergrund?
Ich habe Feinwerktechnik studiert und war dann im Praktikum schon mal hier in der Firma und wollte dann eigentlich irgendwann mal was anderes machen. Und dann bei den Themen für die Diplomarbeit, dann gab es ganz viel Mikroprozessor programmieren, hatte ich kein Interesse. Und dann ging es irgendwann einmal, war ein Thema hochfrequente Versorgung in der Hörgeräteversorgung.
Okay.
Und von dem her, wie gesagt, fand ich ultimo interessant und dann habe ich dann meine Diplomarbeit geschrieben und dann bin ich angesprochen worden, was ich denn danach machen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte eigentlich mit Leuten zu tun haben, aber ich möchte auch ein Produkt haben, was erklärungsintensiv ist, damit ich mein Wissen aus dem Studium einbringen kann.
Okay.
Und so war ich dann mehrere Jahre bei International Sales, so ein bisschen für die technischen Themen zuständig. Also ich habe ich war kein Sales Manager, aber so technischer Support in der Richtung.
Ja.
Und dann nach ein paar Jahren, und dann hatte ich auch ein bisschen mir IDO-Kenntnisse angeeignet, bin ich gefragt worden und dann bin ich seit ungefähr 20 Jahren IDO-Produktmanager.
20 Jahre jetzt schon IDO-Produktmanager. Wow, wenn man da mal zurückblickt, das hat ja doch eine Reise ja auch hinter sich. Du hast wahrscheinlich viel dann auch, ja, kommen und gehen sehen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber tatsächlich auch viel, das dann ja auch geblieben ist. Und darüber wollen wir dann ja auch gleich sprechen. Das heißt, dein Fokus, Expertise seit 20 Jahren jetzt IDO-Hörgeräte. So kann man es eigentlich jetzt sagen. Und wo stehen wir denn mit den IDO-Geräten so generell im Markt? Wie hoch ist die Relevanz in Deutschland? Vielleicht auch mal so ein Vergleich, dass man den Zuschauern mal so ein Gefühl geben kann. Welchen Raum nimmt dann so die IDO-Versorgung so in den Märkten ein? Sozusagen, so wie gibt's da so aktuelle Zahlen? Deutschland, weltweit, wie stehen wir da aktuell?
Das sagen wir mal so. Paar Jahre früher, da war es so ein bisschen, ich möchte nicht sagen Nischendasein, aber man hat es halt mitentwickelt und irgendwann hat man dann, Gott sei Dank kam dann der Erfolg und auf dem Erfolg hat man halt weiter aufgebaut und ich glaube so der Anfang war, wo wirklich so ein bisschen Umschwenk da war, dass man auch wieder mehr Fokus auf den IDO-Markt gelegt hat, war das erste rechargeable Gerät, was wir 2021 gelauncht haben, das war das Inseo Charging Go AX damals
ja.
Und Rechargeability damals im BTE war Standard, würde ich sagen, oder halt immer mehr, aber es gab noch keine Customer-Geräte. Mhm. Und wir hätten es natürlich gern damals auch bei den kleinen Bauformen eingebaut, aber da war die Technik einfach noch nicht da. Deswegen war quasi das In-Seal Charging Go AX damals das erste Hörgerät, wo wir es dann ausprobiert haben. Mhm. Und genau. Und basierend auf dem haben wir uns dann weiterentwickelt und jetzt haben wir dann, wie gesagt, 4 Jahre später sitze ich jetzt hier und darf eben über das Rechargeable CIC erzählen. Nee, also von dem her, der Stellen wäre das gut. Dann natürlich auch der Erfolg von den Instant-Fit-Geräten. Der hat auch dazu beigetragen. Also von dem her, wie gesagt, durch den Erfolg stehen wir jetzt aber auch mehr natürlich im Fokus vom Management. Also früher konnten wir ein bisschen machen und schalten, was man wollte. Heute kriegt man schon mehr auf die Finger geschaut. Von dem her, wie gesagt, also ein sehr wichtiges Segment für uns, wo wir auch in Zukunft auch einen großen Fokus drauf legen.
Ja. Wie stehen wir denn dann so im Marktvergleich? Wir hatten vorhin mal ganz kurz vorab gesprochen. Also ich habe noch so Zahlen im Kopf. Ich glaube, so der IDEO-Anteil in Deutschland, du hast gerade so dieses Nischendasein ein bisschen beschrieben, lag, glaube ich, im Schnitt so 5-8%. Ich habe mir mal sagen lassen, Signia liegt tatsächlich so bei schon deutlich über 10%. Wenn man jetzt die Instant Fit ausklammert, ich glaube, mit Instant Fit waren wir tatsächlich ja bahnbrechend mit dabei. Wie sieht's so international aus? Wo stehen Immo-Geräte da? Hast du da ein paar Zahlen, Daten, Fakten?
Zahlen ist immer recht schwierig, aber sehr unterschiedlich von Markt zu Markt. Also wir haben Länder, wo das IDEO-Segment fantastisch funktioniert.
Mhm. Amerika hatte ich lange mal im Kopf. Amerika war früher, glaube ich, mal so ein riesen Immo-Gerät.
Ja, aber jetzt ist ein Beispiel ist Frankreich, aber auch der asiatische Markt. Mhm. Also es gibt halt die Länder, die sehr einen großen Fokus auf Unsichtbarkeit zum Beispiel haben, das ist einfach. Und dann gerade die kleinen Bauformen. Mhm. Aber wir wissen auch, asiatische Uhren sind wirklich einen Ticken kleiner.
Okay.
Was wir auch wirklich bei der Entwicklung jetzt berücksichtigen. Ja. Früher hat es halt nicht reingepasst und hat mal gesagt, Pech gehabt. Von dem her jetzt testen wir natürlich auch von Anfang an in der Produktentwicklung auch mit asiatischen Uhren. Und von dem her, wie gesagt, auch die legen sehr hohen Wert eben auf die Unsichtbarkeit in
naja, spannend mal zu hören. Ja, dass man so einen kleinen Blick über den Tellerrand mal hinausbekommt, ne? Wie es tatsächlich bei der Entwicklung dann ja auch vonstatten geht. Und da wären wir vielleicht auch so beim Stichwort. Das ist ja dein vielleicht auch Herzensprodukt jetzt, das In-Seal Charging Go CIC EX. Du hast gerade eben schon drüber erzählt, von dieser Reise von Instant Fit jetzt, das jetzt in ein maßgefertigtes Format reinzubringen. Wie kann man sich so eine Reise vorstellen für dich jetzt als Produktmanager? Wann geht das Ganze so los? Wann sammelt man so die ersten Ideen? Wie lange ging dieser Prozess? Und so von dieser initialen Idee, man möchte es machen, bis jetzt zum Launch am 6. Oktober.
Muss ein bisschen ausholen, weil das ist nicht so ganz klare Antwort. Die Idee gab es schon länger.
Ja.
Aber wie gesagt, man muss natürlich vorher auch erstmal ein bisschen testen und probieren, geht es überhaupt? Entwickle ich irgendwas mit einer Aussicht auf einen Erfolg, ja oder nein? Das wird natürlich vorher mal probiert, nicht, dass ich 1-2 Jahre entwickle und dann war alles umsonst.
Ja.
Das war das eine. Dann gab es natürlich auch die EX-Familie schon. Also das heißt, wir mussten jetzt durch andere Formfaktoren, also BTEs, als auch das normale CIC ohne Rechargeability, das gab es ja auch schon alles. Also das heißt, wir haben jetzt nicht bei Null angefangen. Von dem her war die Laufzeit ein bisschen, nicht Entwicklungszeit, ich möchte nicht sagen kürzer, aber ich würde sagen, um die 2 Jahre oder so, das haben wir trotzdem gebraucht, obwohl die Technologie da war, um das Ganze zu entwickeln. Und es sind immer absolute Höhen und Tiefen. Manchmal, an manchen Tagen haben wir das Gefühl, das wird gar nichts und man möchte immer am Schluss ein Produkt haben, wo der Kunde zufrieden ist, wo er sagt, ja Mensch, da habt ihr alles richtig gemacht. Und dann sieht man mal irgendwann mal wieder Muster, wo man sagt, wie soll ich das jemals verkaufen können?
Ja, und wie kann man sich das vorstellen, diese Muster landen dann bei dir?
Die landen alle bei mir, die möchte ich auch haben, weil, wie gesagt, ich habe eigentlich von Anfang an immer eine Vorstellung, wie das Produkt einigermaßen auszuschauen hat. Also einmal von der Kleinheit halt her.
Ja, ja.
Dann natürlich auch, ich lege einen großen Wert auf Usability. Mhm. Also der Kunde muss es bedienen können, eigentlich ohne großartig nachzudenken. Und das eigentlich das Schönste immer, wenn ich es dann internen Kollegen sowie auch der Nadine mal zeige, zum Beispiel beim Thema Einsetzen in Charger und wieder rausnehmen vom Hörgerät, wenn ich das den Kollegen gebe, die machen das Ladegerät auf, nehmen das Hörgerät raus und schauen es sich an. Mhm. Und das ist eine Selbstverständlichkeit, das rein und rausnehmen, dann weiß ich, okay, da habe ich einen guten Job gemacht.
Sehr gut.
Also von dem her, wie gesagt, also jedes Mal Höhen und Tiefen, wie gesagt, und am Schluss, wie gesagt, macht es einen natürlich dann unheimlich stolz, wenn so ein schönes Produkt rauskommt.
Darf man an der Stelle fragen, wie viele Prototypen so auf deinem Tisch gelandet sind? Hast du vielleicht nur so eine grobe Zahl für? Wie oft wird dir so ein Muster vorgeschlagen, wo du sagst, also wie viele Formen haben es jetzt nicht geschafft? Kann man das grob sagen?
Also mehrere Dutzend, würde ich sagen. Aber okay. Das sind jetzt keine funktionierenden Hörgeräte, sondern ja. Das geht wirklich am Anfang los, wo man die Form ausprobiert.
Also noch gar nicht Technik.
Da ist nichts, das ist nur die Hülle, quasi nur die Schale gebründet, ja. Mehr oder weniger, wo ich mir selber auch mal, meistens dann auch für mein Ohr druck, da bestehe ich auch mal drauf, damit ich selber das erste Mal testen kann. Dann ist es aber auch nicht nur die Größe, sondern auch natürlich auch der Tragekomfort unheimlich wichtig. Und von dem her aber erst einmal schaut man, dass man quasi, passt die Technik alles rein in das Hörgerät und ist dann die Schale in der Größe, dass ich einigermaßen zufrieden bin. Und der nächste Schritt ist dann eben Tragekomfort.
Ja.
Also von dem her, und es gibt unterschiedlichsten Arten. Und am Anfang sind es immer Muster, die traue ich mir auch gar niemand anders zu zeigen. Ja, weil, die sind dann nicht lackiert, die haben dann kein Faceplate drauf. Also von dem her, die schauen billig aus im Vergleich natürlich dann zum finalen Produkt.
Ja.
Von dem her muss man da immer ein bisschen aufpassen. Aber für mich sind die unheimlich Gold wert. Und jetzt auch wieder, ich habe also immer ganz viele Muster auf dem Tisch, wie gesagt, und manchmal kriegt man das und ist tierisch enttäuscht und dann weiß man aus der Erfahrung, schlaf erst mal zwei Nächte drüber. Wir haben bisher schon fast immer für alles eine Lösung gefunden. Also aber wie gesagt, ganz, ganz viele Muster und das ist ja unheimlich wichtig.
Ja, ja. Und das stelle ich mir spannend vor, wenn man da, wie lange diese Reise dann geht, bis man dann sagt, okay, jetzt haben wir was und das wird funktionieren und genauso machen wir das jetzt. Ich glaube, dieser Entscheidungsmoment ist, glaube ich, auch sehr, sehr spannend, ne, wo man da irgendwie sagt, so machen wir es.
Ja, aber das setzt auch viel Erfahrung heraus, weil am Anfang, also ich kann mir noch an die ersten Jahre von der Produktentwicklung erinnern als Produktmanager, da beantwortet man eigentlich mehr Fragen, so ungefähr. Man sieht dann das Produkt, okay, das muss ich entwickeln, die Entwickler entwickeln es dann und man akzeptiert eigentlich mehr oder weniger alles, mehr oder weniger. Aber irgendwann einmal kommt man dann zu dem Punkt, wo man sagt, Mensch, eigentlich kann ich das selber beeinflussen.
Ja.
Und von dem her,
wie gesagt, braucht ja jemanden, der diese Vision einfach.
Und das braucht aber wirklich Zeit einfach. Das ist nicht, weil ich zu clever bin, sondern einfach wirklich immer das kontinuierlich und Erfahrung und aus der letzten Entwicklung lernt man wieder. Und also man lernt eigentlich ständig immer noch dazu, auch nach 20 Jahren, wie gesagt, ist die Reise von der Lernprozess definitiv noch nicht zu Ende.
Was kann ich mir vorstellen, wie viele Teams arbeiten da mit dir zusammen und präsentieren dir das dann alles?
Also wie viele, ich kann mal ein paar aufzählen, die mir so spontan einfallen. Also die Mechanical Designer, die für die Hardware-Komponenten und sowas zuständig sind, die Elektroakustik natürlich, die jetzt beim InSeo zum Beispiel die drei Matrix-Werte entwickelt haben mit den drei unterschiedlichen Hörertypen, mit SMMP-Hörer, das Wireless-Team, die einmal die NFMI-Verbindung machen, aber auch, wie gesagt, wenn das Gerät Bluetooth hat, zum Beispiel Bluetooth, das Rechargeability-Team für das ganze Thema Rechargeable. Und was wir auch noch gar nicht angesprochen haben, natürlich parallel zum Hörgerät brauche ich natürlich auch noch das Ladegerät. Das habe ich natürlich parallel hatte ich auch noch entwickelt.
Ja.
Also von dem her gab es das Team auch noch.
Ja.
Dann gibt es natürlich noch die Qualität, die regulatorischen Anforderungen, weil es ein Medizinprodukt ist. So, also dann Operations natürlich auch nochmal, also von dem her ganz, ganz viele verschiedene Teams.
Ja, wow, also kommt viel zusammen, denke ich, auch viel Verantwortung natürlich, ne, damit einhergehend. Vielleicht können wir das Gerät auch mal zeigen. Oh, jetzt sehe ich sogar noch eine Sache, die würde ich natürlich gerne noch an dieser Stelle vorziehen. Vielleicht können wir die nochmal mit einblenden. Und zwar, liebe Zuschauenden, wenn Sie natürlich Fragen haben oder Themen haben, die Sie bewegt, soweit wir sie beantworten können und dürfen, möchten wir Ihnen natürlich die Chance geben. Ich glaube, den QR-Code können wir an dieser Stelle nochmal kurz einblenden. Also einfach Ihr Smartphone zücken. Sie haben unsere ausdrückliche Erlaubnis, das auch während Ihrer Arbeitszeit zu tun, falls Sie gerade diesen Stream angucken und gerne mal diesen QR-Code reinscannen. Und falls Sie tatsächlich eine Frage haben, die Sie schon immer mal stellen wollten. Den Product Manager haben wir jetzt hier. Gerne mal reingehen. Natürlich müssen wir mal ein bisschen gucken, ist das jetzt eine Frage, die wir überhaupt beantworten können und dürfen, weil manche Sachen, wir haben schon vorab gesagt, du hast ein unfassbares Wissen, aber wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir hier an dieser Stelle keine Dinge rausgeben, die irgendwie Disclosure sind oder so. Da müssen wir aufpassen. Aber was ich vor allem zeigen wollte, und ich glaube, das kann die Regie gerne nochmal zeigen, ist hier diese Explosionsgrafik. Gerne nochmal im Vollformat zeigen. Genau, hier sehen wir es noch einmal. Können wir beide gerade mal raufgucken. Und da würde ich nämlich auch gleich zu meiner Frage kommen. Jetzt sehen wir das hier nochmal, das Produkt, das InSeo Charge & Go CIC EX und welche Bauteile da tatsächlich verbaut sind. Wir sehen auch gleich die Beschriftung. Meine Frage an dich ist, jetzt hast du ja gerade über diese verschiedenen Teams gesprochen, die ja mit dir zusammenarbeiten, die ihr auch ihre Lösungen ja auch vorstellen. Und nach allem, was wir wissen, und die Hörakustikerinnen und Hörakustiker haben es jetzt, glaube ich, auch so definitiv mitgenommen, das ist ja doch eine große Herausforderung und vor allem ein großes Spannungsfeld, das vor allem, hier sieht man, in diesen kleinen Rahmen ja reinzubringen. Also wie habt ihr es geschafft, Akku, Mikrofon, binaurale Konnektivität in so ein kleines Gehäuse reinzubringen? Also was ist da eigentlich so diese Kernherausforderung, wo man einfach eben nicht sagen kann, ja, wir machen das jetzt einfach so. Also irgendwas scheint es ja zu verhindern, dass das so einfach mal eben so geht. Erzähl da gerne, was sind da so die
Kernherausforderungen? Viele Punkte. Ich fange mal mit einem an. Der Akku. Die Größe vom Akku. Also ja. Es gibt ja im Markt ganz viele Akkus von ganz vielen verschiedenen Herstellern. Und je größer der Akku, umso größer wird das Gerät.
Ja.
Und von dem her muss man sich ganz am Anfang, bevor irgendjemand anfängt zu konstruieren, ja auch überlegen, wie lange muss das Gerät über den Tag halten. Und wenn ich den Akku zu klein definiere, dann kriege ich vielleicht ein schönes kleines Gerät, aber dann kriege ich die Beschwerden, dass der Endkunde nicht über den Tag kommt.
Ja.
Und von dem her ist das immer die Herausforderung, die passende Zelle zu finden. Das ist für mich eigentlich fast immer wirklich mit der Startpunkt.
Ja.
Weil auf der einen Seite, wie gesagt, eher die Größe definiere und auf der anderen Seite die Laufzeit. Und das ist eigentlich so, das kriegt man dann relativ spät eigentlich erst mit. Ja. Habe ich die richtige Entscheidung getroffen, ja oder nein?
Da wäre meine Frage, und ich glaube, die Frage wäre für die Hörakustiker und Hörakustiker eben auch sehr spannend. Wie lange muss denn das Gerät halten? Also was ist so eine Mindestzeit, wo du sagst, also das muss es einfach mal mindestens haben?
Also jetzt in dem Fall ohne Streaming ist es ein bisschen leichter, weil beim Streaming muss man nur sagen, wie viele Stunden erwarte ich, dass ich streamen kann oder telefonieren kann. Und über den Tag, also dann ist natürlich einmal, also das ist die Minimumanforderung, ein Durchschnittswert. Also ich habe natürlich jemanden, der wenn er 10 Stunden schläft, würde ihm das Hörgerät immer über den Tag bringen. Aber ich habe natürlich auch aktive Menschen.
Ja.
Und wenn der mal 24 Stunden nicht schläft, dann wird es wahrscheinlich nicht das Ganze erfüllen. Von dem her haben wir so ein Profil erarbeitet. Und ich würde mal sagen, so die Minimumanforderungen, die haben wir jetzt bei weitem überschritten. So 17, 18 Stunden, so ungefähr 6 Stunden Schlaf sollte jeder.
Ja.
Und wir haben ja auch einen Mobile Charger, wo man noch unterwegs laden kann, wenn man müsste. Also von dem her, wie gesagt, haben wir die Anforderung locker erreicht, aber so, man kann sagen, so 18 Stunden oder sowas, wenn wir die erreichen, so als Minimum, wir müssen bloß aufpassen, weil die natürlich über die Jahre abnimmt, die Laufzeit.
Ja.
Also das heißt, wir müssen natürlich dann mehr ansetzen, weil der Schwerhöriger, der Kunde nach 3 Jahren oder nach 5 Jahren auch noch das Gerät benutzen will und über den Tag kommen will. Deswegen, wie gesagt, die Schwierigkeit kommt noch dazu.
Ja, und hier können wir es, glaube ich, nochmal einblenden im Vollformat. Ne? Hier sehen wir es nochmal, 35 Stunden Akkulaufzeit bei so einer kleinen Zelle. Also wirklich ein Hochleistungsakku. Auch der Oliver Nipp gestern, der hat es ja auch nochmal in höchsten Tönen gelobt, dass wir so eine Energiezelle haben, die diese Laufzeit, und wir kommen ja gleich noch zur Antenne hier nochmal rüber, tatsächlich ermöglicht. Okay, also halten wir fest. Also eine der Kernherausforderungen ist der Akku. Mit dem steht und fällt am Ende ja die Tragezeit und auch die Größe. Was ist es noch?
Also einmal natürlich die Technologie, also von verwendeten Komponenten, aber eben auch, was man jetzt gerade gesehen hat, auch die PCB, wie man das Ganze,
hilf uns kurz.
Also Entschuldigung, ist die Leiterplatte mehr oder weniger, wo die ganzen elektronischen Komponenten drauf sind.
Ja.
Und die kann man auch hier, die sieht man, die ist ein bisschen auch gefaltet.
Den Laserpointer mal nehmen, das heißt, wir meinen hier das hier.
Genau, richtig. Da quasi ist das Herzstück, die Intelligenz von dem Hörgerät drin.
Ja.
Und das kann man unterschiedlich falten und wie man die ganzen Komponenten anordnet, dann auch welche Mikrofone man verwendet, dann auch wie man die positioniert, weil die müssen dann ja auch wieder abgedichtet werden. Also von dem her, wie man den Hörer platziert, von der Hörerlagerung, wie tief der ins Hörgerät reingeht. Also eigentlich ist es nicht ein Bauteil an sich oder eine Herausforderung an sich, sondern wirklich das Zusammenspiel von allen Komponenten, dass die ganzen Puzzleteile wirklich am Schluss, und ich glaube, dass wir da relativ viel Luft rausgelassen haben. Also wir haben nirgends irgendwo, glaube ich, einen großartigen Platz verschwendet, damit wir eben dann am Schluss zu dieser kompakten Bauform
kommen. Ja, Wahnsinn. Kommt. Also wie gesagt, sehr beeindruckend. Ne? Vor allem, dass man das ja schon also Silk war ja schon das erste Gerät, wo man gedacht hat, okay, wow, da ist ja wirklich kaum noch Platz drinne. Und das eben custom-made ja auch nochmal zu machen, ist, denke ich, auch nochmal eine Herausforderung, Ich glaube, wir hatten die Frage tatsächlich vorhin in der Regie, ich möchte sie tatsächlich nochmal aufgreifen, also dadurch, dass das jetzt im Gegensatz zum Silk Instant Fit, ist es ja maßgefertigt. Welche Teile, vielleicht auch immer gefragt, sind in Anführungsstrichen nicht mehr beeinflussbar, weil das durch die Facebook vorgegeben ist? Und wo fängt der Teil an, wo man sagt, okay, jetzt muss es natürlich individualisiert werden? Gerade weil du angesprochen hast, es gibt ja verschiedene Hörer, SMP. Ja. Wo ist so diese Schnittstelle, wo es dann individualisiert wird?
Also gerade fangen wir mal mit den Hörern an, weil ich glaube, dass der, also neben der Maßanfertigung, der große Vorteil vom CSI in dem Fall ist einfach, wir haben auch den Wunsch von Silk-Kunden bekommen, ist zwar ein schönes Gerät, aber ich brauche mehr Verstärkung.
Ja.
Und mehr Verstärkung bedeutet, ich brauche einen größeren Hörer. Also das heißt, der M-Hörer ist größer als der S-Hörer, als der kleine Hörer und der P-Hörer ist dann wirklich nochmal signifikant größer. Mhm. Und jedes Mal wächst natürlich dann dementsprechend das Hörgerät. Ja. Und deswegen der Hörer ist hiermit das Entscheidende. Und jetzt habe ich fast die Frage vergessen, Dennis.
wo beginnt der Teil, der individualisiert wird?
Genau. Also natürlich die Schale, die individuelle Schale und das ist natürlich die größte Herausforderung. Und da haben wir auch am Anfang sehr, sehr viel Zeit aufgebracht mit ganz vielen verschiedenen Tragestudien und mit ganz vielen, auch zuerst natürlich mit internen Kollegen von der Passform her wirklich, wird das in CO Charging Go CSC-IX, bleibt es ein CSC oder wird es die nächstgrößere Bauform? Mhm. Das war von Anfang an meine Herausforderung oder meine Maßgabe auch an die Entwicklung. Wir müssen bei dem Rechargeable CSC in der CSC-Größe bleiben. Ja. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ihr müsst genauso klein bleiben. Wie gesagt, Rechargeability im Vergleich zum Standardhörgerät, wie gesagt, erst einmal kostet Größe. Auf der anderen Seite haben wir es in dem Fall so eigentlich geschafft gehabt, durch die mehr oder weniger fixe Anordnung, dass wir uns vorher wirklich überlegt haben, welche Komponente kommt wohin, dass in dem Fall wirklich die Individualisierung durch den Hörer kommt und natürlich dann durch die Custom-Made Schale.
Okay, verstanden. Ja, jetzt wollte ich gerade noch eine schöne Frage noch mit reingeben, aber machen wir mal weiter. Ja. Vielleicht fällt es mir nochmal ein. Ein Thema, das ja auch die Akustikerinnen und Akustiker immer beschäftigt, gerade bei Im-Ohr-Hörgeräten, das ist ja das Thema Robustheit, ne? Gerade aus der Historie heraus, Batteriefächer. Ich habe selber auch lange im Fachgeschäft gearbeitet, man macht's auf, man geht mit dem Finger ran, es kommt ja doch irgendwann mal rein, ne? Wie stellt man das bei so einem Produkt sicher? Jetzt ist ja alles hier auf engstem Raum und es ist alles gekapselt, kaum noch Luft, und es sitzt ja trotzdem aber im Ohr und es ist die Gegebenheiten des Alltags ja einfach mehr oder weniger ausgeliefert, sag ich mal trotzdem. Wie stellt ihr dann am Ende, wenn alle Komponenten stehen, ihr wisst, dieses Design muss es haben, wie stellt ihr die Robustheit sicher?
Formulieren wir es mal so. Wir haben natürlich, wir haben IP68 erreicht. Wie gesagt, kann ich auch später auch nochmal erklären, wenn der Wunsch da ist, was das bedeutet, wie man das Ganze misst. Aber hatten wir natürlich früher auch schon mal probiert, aber durch die Batterieladen, Batterietüren, sage ich immer, wie gesagt, muss ja Luft reinkommen. Und das war aber auch da, wo die Feuchtigkeit reinkommt. Deswegen konnte man mit batteriebetriebenen Geräten nie IP68 erreichen. Das Gerät ist jetzt geschlossen und eigentlich hat es zwei Stellen, wo Feuchtigkeit, wo Schmutz, Ohrwachs das Hörgerät angreifen kann. Das ist einmal die Mikrofonöffnung, wo wir eben eine Membrane, eine SEFA-Membrane drunter haben, eben um die Dichtigkeit herzustellen, dass nichts ins Gerät reinkommt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich den Hörer, wo der Schall austritt. Da haben wir in dem Fall immer den Quick Guard verbaut. Und der verhindert eben, dass das Ohrwachs dann aus dem Kanal klar prädestiniert, wie du es gemeint hast. Ja. Man schiebt den Kanal rein beim Einsetzen mehr oder weniger und nimmt natürlich das Zerrumen mit.
Ja.
Also von dem her, ist bei allen Hörgeräten so, aber wie gesagt, wir haben gesagt gehabt, auf der einen Seite den Hörerschutz und auf der anderen Seite, wie gesagt, die SEFA-Membran, das ist auch das Mikrofon, geschützt ist. Damit haben wir eigentlich das Gerät, ich möchte nicht sagen dicht gemacht, aber nahezu safe gemacht gegen diese Einflüsse.
Ja, stark. Also eigentlich nur noch so zwei relevante Angriffspunkte, also Mikrofon und Lautsprecher eigentlich nur. Und damit sind wir eigentlich ja fast ähnlich wie beim Ex-Hörergerät, bei RIC-Geräten ja eigentlich auch diese beiden Angriffspunkte eigentlich hauptsächlich
richtig
haben. Ich glaube, wir können die Folie noch mal ganz kurz einblenden. Hier stehen so zwei Fachbegriffe da drauf. Ich glaube, wir können die noch mal kurz erwähnen und erzähl gerne noch mal, und du wolltest gerade schon so ein bisschen ausführen, wie wird denn das überhaupt getestet, IP68? Und was bedeutet hydrophob und oleophob, wenn wir hier jetzt mal auf die SEFA
schauen? Also IP68, die 6 steht für die Staubdichtigkeit zum Testen und 8 für die Wasserdichtigkeit. Und bei der Wasserdichtigkeit kann ich es erzählen, das wird wird mit Leitungswasser, also mit Wasser, nicht mit irgendwas, mit anderen Flüssigkeiten. Das ist wichtig zu erwähnen. Eben auch, das IP68 heißt jetzt nicht, man kann mit dem Gerät alles machen und gegen jede Flüssigkeit oder irgendwas ist es dicht, sondern das wird mit Wasser getestet.
Ja, aber Leitungswasser, das ist kein klares, destilliertes Wasser.
Nein, muss nicht destilliert sein, nein, ein Leitungswasser. Mhm. Wie gesagt, dann wird das Ganze einen halben Meter ungefähr Tiefe, also reingetaucht in Wasser für eine halbe Stunde. Mhm. Und da ist eben wichtig zu sagen, eben, das ist ein stehendes Wasser, also da ist kein Druck drauf, sondern ich kann mit dem Hörgerät nicht tauchen, wenn es IP68 ist. Ja. Ich soll auch nicht, das denkt man mal, ist wenig Wasser duschen, weil, wie gesagt, durch das Duschen kommt mit relativ viel Druck das Wasser geschossen. Also
je nachdem, damit, wie man seinen Wasserdruck eingestellt hat.
Ja, also gibt ja in den meisten Fällen, wie gesagt. Und von dem her muss man unter auch bei den Flüssigkeiten, nicht das Spülmittel oder irgendwas anderes drin ist. Also von dem her, wie gesagt. Aber für mich ist es eigentlich nicht die Wasserdichtigkeit, die IP68 sagt, sondern das Rating einfach, dass wir definitiv eine wahrnehmende Verbesserung haben zum Batteriebetrieb. Ja. Also der Hersteller hat, und das Ganze, was ich gerade gesagt habe, das testen wir natürlich intern und dann geht es aber auch irgendwo zum TÜV oder zum prüfzertifizierten Stelle. Ja. Die testen das Ganze und danach müssen es wir aber auch wieder testen, funktioniert das Hörgerät danach noch so, wie es denn funktionieren soll.
Ja, stark, ja. Ja, ich hatte mal mitbekommen, wir haben ja auch so Kunstschweiß und solche Sachen bei uns in der Entwicklung, mit denen man das ja auch testet.
Es
und,
gibt Kunstschweiß, es gibt auch Kunstzerrumen.
Also, also die Geräte müssen ein bisschen was durchlaufen.
Ja, auf jeden Fall.
Schön. Ja, jetzt haben wir ein wiederaufladbares Hörgerät und das in diesem Größenformat. Welche Anforderungen mussten denn jetzt haben wir gerade über den Akku gesprochen, jetzt möchte ich aber über die Wiederaufladbarkeit an sich sprechen. Also welche Anforderungen müssen erfüllen? Du hast vorhin schon so gesagt, es muss vom Handling natürlich passen. Aber wie stellt man vielleicht die Robustheit beim Ladekontakt sicher? Also welche Anforderungen werden jetzt mal so ganz allgemein in die Wiederaufladbarkeit gestellt?
Also wie gesagt, natürlich einmal, dass das nach Jahren auch der Akku immer noch so lange hält, dass der Kunde über den Tag kommt. Mhm. Wir müssen aber auch viel dafür tun, sage ich mal, dass der Akku die Qualität beibehält. Auch wenn es jetzt nicht ganz auf die Frage passt, aber ich möchte es gerne erzählen, weil es eigentlich wirklich toll ist.
Bitte.
Einmal, wenn das Hörgerät, wenn der Akku langsam leer wird und die Spannung unter einem gewissen Wert fällt, dann gibt es ja diese Alarmtons. Also da kommt alle 15 Minuten eben, wie gesagt, die Warnung, dein Hörgerät wird langsam leer. Eben auch aus dem Grund, dass man den Akku nicht bis komplett auf Null runterfährt, sondern eben, dass noch eine Restkapazität drin ist.
Ja.
Und von dem her, und auf der anderen Seite gibt es das Ganze aber auch im Ladegerät, weil, wie du weißt, wenn man es rausnimmt, wird das Gerät ja angeschaltet automatisch beim Rausnehmen aus dem Ladegerät. Wenn jetzt das Ladegerät komplett leer wäre, dann können wir es ja nicht mehr anschalten automatisch. Und von dem her ist, wenn das Ladegerät merkt, dass der intern verbaute Akku langsam leer wird, dann schaltet er mehr oder weniger das Hörgerät aus und sich selber auch aus, damit es nicht weiter lädt.
Ja.
Damit dann, wenn der Kunde das Hörgerät wieder rausnimmt, wieder das Hörgerät automatisch angeht.
Ja.
Also das heißt, als das Ladegerät, als auch beim Hörgerät wird bei beiden wirklich sichergestellt, dass der Akku nie 100% entladen werden kann, damit die Qualität eben bleibt.
Super spannend, ganz wichtig, ja. Und ich habe es auch verstanden, ne, auch diese, du hast es eingangs gesagt, dieser Fokus auch eben auch auf diese leichte Usability, auf die Bedienbarkeit. Ne? Und es macht natürlich dann eben Sinn, dass wenn ich das Gerät rausnehme, sich irgendwie einschalte, hat jetzt auch keinen Taster, aber dass eben diese Prozesse auch eben möglichst einfach für den Kunden funktionieren.
Ja. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also ich glaube auch immer, wenn es am Schluss ganz einfach wird, hat man relativ viel Arbeit reingesteckt.
Ja.
So wie beim Sport auch, der Spitzensportler, wenn der irgendwas macht, schaut so einfach aus. Also und ich glaube, beim Hörgerät, das ist auch so. Also wirklich über die Dinge, sag ich mal, die man gar nicht mehr wahrnimmt, weil es wie eine Selbstverständlichkeit ist, dann hat man, glaube ich, seinen Job ganz gut gemacht.
Ja, überhaupt, diese Arbeit, die man reinsteckt, um Dinge einfach zu machen, was man da tatsächlich alles auch mal vielleicht auch wegstreichen muss. Ich muss gerade da immer noch dran denken, das schwingt noch so nach, wie viele Muster und Prototypen vielleicht erstmal bei dir auf dem Tisch landen und du dann vielleicht einfach den Rotstift ansetzt und sagst, nee, geht da gar nicht. Damit am Ende tatsächlich das so funktioniert, wie wir es jetzt am Ende dann jetzt auch.
Oder aber dann natürlich hier auch zu erkennen, manche Sachen gehen einfach nicht besser. Also man möchte es zwar eigentlich noch besser haben, aber man muss dann auch irgendwann einmal das Vertrauen in die Entwicklung haben und sagen, nein.
Ja.
Und den Punkt, den spürt man irgendwann einmal auch nicht.
Ja.
Jetzt ist einfach das Maximum erreicht.
Ja.
Von dem her, wie gesagt, man könnte jetzt noch ein Jahr weiterentwickeln, aber das Gerät würde nicht besser werden.
Ja.
Es würde nicht kleiner werden. Man möchte natürlich irgendwann einmal fertig werden. Man möchte das Gerät auch mal auf den Markt bringen.
Ja. Ja.
Also muss man dann auch mal sagen, so, jetzt ist gut. Und wie gesagt, und damit muss ich am Schluss auch leben. Dafür halte ich dann auch meinen Kopf hin.
Sehr schön. Spannend, ja. Jetzt haben wir über die Ladestation, den Akku gesprochen. Und ich glaube, wir können hier mal ganz kurz einblenden, diese Folie. Was wir vor allem jetzt auch als Audiologischen Training, auch bei den Produktneuheiten eben vorgestellt haben. Also das ist jetzt einmal die neue Ladestation. Hm. Die sieht auch anders jetzt aus. Jetzt wissen wir, sie hat einen austauschbaren Akku. Erzähl, was hat es mit der Entwicklung dieser Ladestation auf sich? Jetzt haben wir viel über das Insio Charging Go gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass es eben einfaches Handling haben soll. Wie designt man diesen Charger und welche Anforderungen muss man da tatsächlich erfüllen, dass man das auch erfolgreich auf den Markt bringen kann?
Also der Charger schaut jetzt so aus, eigentlich, weil wir was ändern mussten. Also es gibt eine EU-Vorgabe ab 26, 27, dass eben da die Ladestation einen wechselbaren Akku haben muss. Und ansonsten hätten wir eigentlich gern das Ladegerät vom Silk verwendet, weil da hätten wir uns Entwicklungsaufwand sparen können. Und wir wussten auch vom Feedback her, dass es einen gab. Wie gesagt, und der war eigentlich vom Design her, fand eigentlich jeder sehr, sehr hübsch.
Ja.
Und dann haben wir versucht, wie bringe ich da einen wechselbaren Akku rein? Und dann hat sich relativ schnell eigentlich rausgestellt, und das war eigentlich eine ziemlich große Enttäuschung. Der Charger vom Silke hat, sagen wir mal, hat die Größe gehabt, und die Größe ist in die Breite gewachsen, weil wir die Technik brauchten, um den Akku rauszunehmen aus dem Ladegerät.
Okay.
Und das war plötzlich ein Formfaktor, das war wie so, nicht wie eine Zigarre, aber auf jeden Fall hat nicht mehr schön ausgeschaut.
Ja.
Also, dann hat Gott sei Dank der Industrial Designer die Idee gehabt, Mensch, dann wachsen wir halt in die Höhe. Und plötzlich ist die Ladestation wieder kleiner geworden. Also
von der Breite her
schmaler, dafür höher. Okay. Also von dem her, das war jetzt nicht die ursprüngliche Idee, überhaupt nicht von uns, sondern eigentlich aus der Notwendigkeit, wie bringe ich einen wechselbaren Akku rein. Und das Ladegerät ist auch das Erste, was eben diesen wechselbaren Akku hat. Also das hatten wir vorher auch noch keine Erfahrung und mussten uns auch überlegen, Mensch, wie machen wir das, dass wirklich der Kunde am Schluss den wechseln kann, ohne dass irgendwas kaputt geht. Und am Anfang war immer die Angst, wenn ich das Ding aufmache, dann ist die ganze Elektrik da. Also alles verbaut innen drin. Wie kann ich das sicherstellen, dass das nicht kaputt geht? Also von dem her, wie gesagt, da gab es dann eins das andere, wie gesagt, und dann, glaube ich, haben wir eine ziemlich brauchbare Lösung gefunden, wie man den Akku jetzt wechseln kann.
Ja, und hier sieht man das einmal. Ne? Also man kann die beiden Verschraubungen, ich glaube, man kann es hier an dieser Stelle nochmal zeigen, also links und rechts von den Insio Charging Go CSC, da sind ja so kleine Aussparungen, da sind so kleine Gummilippen drunter, die kann man runternehmen, darunter sind zwei Schrauben und dann kann man quasi alles das, was grau ist, so habe ich es jetzt verstanden, das kann man entnehmen. Und wenn man das eben umdreht, damit eben nicht die ganze Elektronik da freiliegt, ist das aber in sich auch nochmal ein Gehäuse drin,
gekapselt. Ja, ja.
Und dort sehen wir jetzt einmal den Akku, den man da tauschen kann.
Ja. Und ist eigentlich sehr einfach. Ich habe es intern auch mit ganz vielen Kollegen getestet. Die technikaffin, die wollten gar nicht die Beschreibung im User Guide lesen. Die haben sofort den Schraubenzieher genommen und haben losgelegt zu wechseln. Von dem her, da kriegt man dann auch nochmal Feedback. Aber wie gesagt, es kann wirklich jeder, auch der nicht technikaffin ist. Und wenn nicht, dann muss es halt irgendein Familienmitglied wechseln. Aber auf jeden Fall, er ist wirklich sehr leicht zu wechseln. Die Technik ist so ein bisschen, glaube ich, so früher bei den Fotoapparaten hat man dann auch den Akku wechseln können.
Ja, genau.
So ein bisschen mit. Und ich glaube, also haben wir ganz ordentlich hinbekommen.
Also wir haben ihn ja auch schon in der Hand gehabt. Vielleicht können wir ihn aus der Regie vielleicht auch noch mal ganz kurz bekommen. Ich hatte das Gerät vorhin noch hier auf dem Tisch. Vielleicht können wir es noch mal kurz zugereicht bekommen. Dann kann die Regie vielleicht mit der Kamera noch mal rauffahren, dass wir es noch einmal zeigen können. Super. Genau, ich scanne noch mal durch. Dankeschön, vielen Dank. Also vielleicht für Kamera 3 können wir noch mal gerne in den Zoom reingehen. Und hier sieht man das, glaube ich, auch noch mal. Genau, das brauchen wir einmal die Ausrichtung. Und dann können wir das, glaube ich, ganz gerne nochmal zeigen. Also, ich finde ihn tatsächlich, so wie er gekommen ist, ich hatte ihn ursprünglich erst nur auf dem Bild gesehen. Auf dem Bild kann man sich das immer nicht so ganz vorstellen,
richtig,
wie groß ist er jetzt wirklich.
Und
ich muss sagen, er ist ja tatsächlich in seinem breiten Durchmesser ist er ja genauso groß wie vom Silk Charge & Go EX. Und genau wie du gesagt hast, jetzt geht er eben in die Höhe rein. Erfüllt witzigerweise auch eine zweite Anforderung, die wir vom Pure gehört haben. Ich weiß gar nicht, ob dir diese Info zugekommen ist. Das Pure hat ja auch eine mobile Ladestation, die aber liegt. Und es war irgendein Wunsch aus dem Markt. Warum steht der nicht? Und jetzt haben wir tatsächlich eine Ladestation, die jetzt ja auch so steht.
Waren aber auch Bedenken am Anfang, logischerweise. fällt er um, also steht er stabil genug. Wie gesagt, wir wollten natürlich verhindern,
wo ist der Schwerpunkt,
auch,
ja?
Auch hinten mit, wenn man das USB-C-Kabel reinsteckt, mit dem Gewicht her und, aber ja, er steht stabil und er kann nicht umfallen.
Ja. Und es bringt eben diese leichte Handhabung mit sich. Wir haben es gerade vor heute Morgen schon einmal gesehen. Ich lege es rein, Gerät schaltet sich aus, LED geht an, ich kriege sofort eine Info, beginnt der Ladezustand. Ich glaube, das kann man auch nochmal zeigen auf der Rückseite. Da habt ihr natürlich auch dran gedacht, es muss eben auch, zum einen USB-C hat es jetzt und auch diesen Taster. Und erzähl nochmal ganz kurz, was kann ich mit diesem Taster machen?
Der ist sehr wichtig.
Ja.
Der, wenn das Gerät zum Laden reinkommt, das wird nicht hundertprozentig ausgeschaltet, sondern in so einem Standby-Modus, ich sage mal 99% aus, aber eben nicht final aus. Das heißt, wenn ich dann das Gerät drin lasse, wird es trotzdem über die Laufzeit ein bisschen entladen werden. Und mit dem Schalter kann ich das quasi dann richtig 100% in so einen tiefen Stand-Modus bringen, dass es wirklich komplett aus ist.
Super.
Damit geht es dann aber auch nicht mehr automatisch an, wenn ich es rausnehme, sondern dann ist auch der Akku komplett aus, dann leuchtet auch nichts mehr. Ja. Dann kann ich es auch ein halbes Jahr in den Schrank stellen.
Ah, stark. Okay.
Also von dem her, wie gesagt, und ansonsten, wie gesagt, habe ich eine automatische Entleerung über Wochen schon, aber wie gesagt, entleert sich. Und um das Ganze zu verhindern, wenn man mal über mehrere Wochen das Hörgerät nicht bräuchte, dann hat man eben mit diesem Drucktaster eben die Möglichkeit, das Gerät final richtig 100% auszuschalten.
Also einen richtigen Dornröschenschlaf einzusetzen.
Ja.
Okay. Ja, wichtiger Hinweis. Wir hoffen natürlich, dass die Geräte trotzdem regelmäßig am Ohr getragen werden, eben nicht ein halbes Jahr irgendwo in der Schublade landen. Das soll es natürlich nicht sein.
Ich kann noch eine Anekdote erzählen.
Ja, bitte.
Diese Inlays, wo du gemeint hast, wo die Schrauben unten drunter versteckt sind. Also es war von uns Anfang an klar, die dürfen nicht irgendwie offensichtlich sein, die würden auch verdrecken dann über die Laufzeit oder würden irgendwie öffnen. Deswegen haben wir die hier unter diesen zwei Inlays versteckt. Mhm. Und am Anfang war die Überlegung, Mensch, wir machen die blau und rot für die Seitenerkennung, für blau mit links und rot mit rechts. Mhm. Dann sieht man anhand, wäre auch optisch sehr schön.
Ja.
Dann war aber auch wieder die Überlegung, naja, dann zeige ich aber auch wieder, dass man die rausnehmen kann, dass es, wie gesagt, dann spielt der Kunde damit wieder, wollen wir eigentlich auch wieder nicht.
Ja.
Deswegen haben wir es jetzt Ton in Ton gemacht und viele sehen das gar nicht am Anfang, dass man dieses Inlay rausnehmen kann.
Mhm.
Das war eben unser Wunsch.
Ja.
Aber wenn man den User Guide dann natürlich liest, die Bedienungsanleitung, dann sieht man eben, dass da unten drunter die Schrauben versteckt sind.
Okay, also wichtig, der Endkunde soll es möglichst, der soll ein schlankes, cleanes Gehäuse haben, das möglichst nicht ablenkt, aber die Fachperson soll trotzdem wissen,
dass das war die Idee da dahinter.
Okay. Ja. Sehr wichtig. Ja. Ja, kommen wir, bevor ich schaue auf die Zeit, ein paar Minuten haben wir noch. Ich möchte trotzdem noch auf die Bedienbarkeit zu sprechen kommen. Jetzt haben wir gerade gesehen, kein Taster, kein Batteriefach, keine Druckfläche, sonstige. Aber ich kann die Geräte ja trotzdem bedienen. Wie geht das?
Ja, ich habe verschiedene Bedienmöglichkeiten. Ich habe einmal die Remote Control, die Fernbedienung, wo ich die Programme umschalten kann, wo ich die Lautstärke ändern kann. Oder wie gesagt, ich kann das Ganze mit der Signia-App natürlich auch steuern. Und die Funktionalität haben wir am Anfang immer ein bisschen Risiko, weil man keine Option mehr hatte. Beim normalen CSC hat man ja die Möglichkeit für einen Push-Button gehabt. Aber wir haben dann auch beim Silk gelernt, nee, es funktioniert auch ohne, wie gesagt, und ich kann es bedienen. Also wie gesagt, ich habe entweder die Fernbedienung, wenn ich die App nicht jedes Mal nutzen will, oder ich habe die App.
Ja.
Von dem her wunderbar.
Ja, für die Zuschauenden ganz kurz,
welche
Technologie kommt hier zum Einsatz? Weil es ist ja nicht Funk, soweit wir wissen.
Ach so, die Fernbedienung funktioniert mit hochfrequenten Signalen.
Ja.
Also ich habe Arbeitskollegen, glaube ich, man kann es, glaube ich, hören, wenn man es sehr, sehr, sehr gut
15,7
hört. 15,7 Kilohertz. Ja, bei mir ist lang vorbei, bin ich ehrlich. Nee, also es sind hochfrequente Töne, wie gesagt, und die werden, wie gesagt, von der Fernbedienung ausgeschaltet. Funktioniert
super.
Super, und aber auch super stabil, wie gesagt, wirklich ohne Probleme. Kann man, glaube ich, auch die Frequenz ändern, glaube ich, nicht, dass man dem Nachbarn dann irgendwann mal das Hörgerät lausern und leider macht. Also wäre zwar schon ein Riesenzufall, aber man weiß nie. Aber nee, wie gesagt, ist eine super, super stabile Technik,
super.
Die wirklich, eigentlich klingt sie wieder einfach sein.
Ja,
wieder das
aber
nächste.
Auch wieder hochkomplex.
Aber wie gesagt, funktioniert problemlos.
Ja, und vor allem, ich glaube, das muss man an dieser Stelle nochmal hochhalten. Es ist einfach die Antwort und damit eben auch eine Möglichkeit, ein so kleines Gerät wie Silk oder eben auch das Inseo Charging Go CSCX bedienbar zu machen.
Ja.
Ne, in diesen Größenformaten. Das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Das muss man an dieser Stelle, glaube ich, auch noch sagen. Ich schaue einmal Richtung Regie, ob wir schon bald bereit wären für die Live-Schalte. Es wird schon langsam genickt. Ich glaube, vorher wollen wir aber noch dem Möglichkeit zumindest den Zuschauenden geben, auch Fragen zu stellen. Ich bin mal gespannt, ob da was reingekommen ist. Tatsächlich sehe ich jetzt hier soweit nichts. Und wer jetzt noch die Möglichkeit sieht, kann natürlich gerne nochmal den QR-Code abscannen. Vielleicht nochmal die ein oder andere Frage an unseren Jürgen Diesler, den Product Manager für Custom Videos. Wenn da nochmal doch eine Frage jetzt nochmal brennt, gerne reinstellen. Der Slot ist offen. Ansonsten gibt es noch etwas, ja, hier schaue ich nochmal auf meine Fragen. Vielleicht aber doch ein Blick in die Zukunft. Und bevor wir einen Blick in die Zukunft machen, jetzt haben wir das Produkt seit dem 6.10. offiziell auf dem Markt. Gibt es aus deiner, haben dich jetzt schon Erfolgsstories erreicht oder wie ist das in Entwicklung? Bekommt man überhaupt am Ende noch mit, was tatsächlich dann draußen passiert? Oder geht es für euch schon tatsächlich schon in die Entwicklung wieder weiter und ihr habt gar keine Zeit dafür? Gibt es irgendwelche Erfolgsstories, die dich erreicht haben?
Ja, die ähneln sich aber von dem, was die Nadine vorher erzählt hat.
Ja.
Deswegen warte ich ja immer total gespannt, bis Deutschland launcht. Mhm. Weil, wie gesagt, ich sehe ja die Kollegen, ich arbeite auch in Erlangen, wie gesagt, und das ist natürlich das direkte Feedback. Also ich kriege das Feedback vom Kundenservice, ich kriege das Feedback von Marketing und also von verschiedensten Stellen. Mhm. Und von dem her, da bin ich heiß drauf, weil ich möchte ja wissen, wie kommt es an.
Ja, ja.
Und am Anfang war es immer so nach dem Motto, oh, jetzt passt wieder irgendwas nicht.
Ja,
und jetzt sind es eigentlich manchmal schon die Erfolgsmeldungen in der Nähe. Ich habe natürlich auch aktiv gebracht, ganz klar, auch nicht nur Deutschland, auch andere Märkte. Aber ich glaube einfach die Kombination, wie gesagt, aus Kleinheit, aber Kleinheit und Rechargeability war einfach der Schlüssel jetzt in dem Fall zum Erfolg.
Toll.
Der wird auch wahrgenommen, wie gesagt. Und,
ja.
und auch die Größe, wie gesagt, bei vielen Tests, wir schaffen es halt wirklich, ein kompaktes CIC zu bauen. Und
super.
Super.
Ja, ja. Nadine hat es, glaube ich, auch schon heute Morgen erzählt. Wir haben sie vor ein paar Wochen, als wir auch unsere internen Meetings hatten, wir hatten es heute Morgen schon erzählt, sie kam aus dem Strahlen, glaube ich, nicht mehr raus. Also die Nachfrage nach Qualitätshandwerk gepaart mit eben High-End-Technologie in diesem Größenformat, das ist etwas, was zurzeit wahnsinnig gut angenommen wird. Ich glaube, wir hatten noch nie so viele Aufträge für Custom-EDOs, noch bei keinem Produkt. Und von daher, ja, ich glaube, das ist ein tolles Feedback, was man da an dieser Stelle auf jeden Fall mal geben kann aus dem Markt. Die letzte Minute, ihr seid schon live, okay, das heißt, wir würden dann einmal rumschalten. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne,
vielen,
hat mich
vielen
gefreut.
Vielen Dank für deine Einsicht mal auch in diese Herausforderung, die das ja mit sich bringt, so ein Produkt zu entwickeln, alle Abteilungen beisammen zu bekommen. Und ich glaube, das sollten wir nochmal mitnehmen, diese Vision zu haben, so soll es sein, so soll es werden, es soll diskret sein, es soll leicht handhabbar sein. Und das ist schön. Von daher gebe ich, glaube ich, an dieser Stelle jetzt ab. Wir schalten live zum Euer-Kongress und von daher einen lieben Gruß an Flo.
Hey, ich bin's, Flo von Signia, wieder live vom Messestand und ich kann euch schon sagen, heute ist die Hölle los. Verzeiht mir, wir probieren jetzt hier einmal durchzukommen. Es ist wirklich wild heute. Ich stolper von einem Termin in den nächsten. Wir haben viele Produkte, die man sich hier schon anschauen kann. Und ja, wie gesagt, wir machen uns jetzt mal alle ganz dünn, quetschen uns hier durch. Unsere Selfie-Wand, ich mache ganz kurz einmal für euch den Engel hier hinten. Da kann man Fotos machen für Insta oder sämtliche Profile. Manche haben noch Facebook, habe ich mir sagen lassen. Dann kann man sich hier präsentieren an unserem Stand. Wir sehen direkt, es geht hier rum zu unserer VR-Live-Demo, wo unser neues SEO nochmal gesprengt wird. Man kann die Einzelteile sich im VR anschauen, geht dann direkt durch in die Shop-Experience, die wir gleich noch sehen werden. Und auch da bin ich leider noch nicht dazu gekommen, mir das anzuschauen. Aber es soll eine super Erfahrung sein, dieses VR-Erlebnis sich reinzuziehen. Ich sag's, wie es ist. Und wir sehen auch, die Menschen stehen hier Schlange. Es ist wirklich Wahnsinn heute am Stand. Auch hier probieren wir uns einmal an der Schlange vorbei zu drücken. Wir haben als Besonderheit auf allen unseren drei Ständen Auto, Service, Signia, Videx, unsere WSA-Stiele. Hier kann man sich besondere Becher mit Slush abholen. Darf ich einmal so einen Becher?
Ja.
Der Becher ändert seine Farbe, wenn man eiskalten Slush reinfüllt.
Ja.
Den bekommt man exklusiv an den jeweiligen WSA-Stelen. Wir gehen weiter zu unserer Shop-Experience. Wir sehen auch hier unseren SEO Charge and Go. Rekordbestellungen bei unserer Immo-Abteilung. Und wird nach der VR-Experience direkt in die Shop-Experience überführt. Mit unserem Brand-Experience-Tischen, wo man Beratung machen kann der einzelnen Preisklassen, wo man eben unsere Hörgeräte nochmal erlebbar machen kann. Es folgt hinten der Barbereich, da kommen wir endgültig nicht durch. Frag mich nicht, warum Akustiker sich eher mal in der Bar, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber da ist immer so voll, da kommen wir gar nicht durch. Also ihr seht, es ist definitiv ein extrem beliebter Stand, was uns sehr glücklich, sehr dankbar macht. Vielen Dank an alle Leute, die da sind. Umso schade, schade, umso trauriger, dass ihr nicht dabei seid, aber ihr habt ja mich. Ich nehme euch mit über den Stand, ein bisschen von außen. Wir haben unseren Counter, wir haben den Spät, unsere Countermaschine, man sieht ihn. Und hier ist dann praktisch eins unserer Herzstücke, der VIP-Bereich, wenn man so möchte, begleitet von unserer Lift, der Stele, wo wir, vielleicht schaffen wir es sogar einmal ganz kurz hier reinzusprechen. Ihr seht hier direkt, die Geräte machen mit, reagieren das auf meine Sprache. Wir können also den Multi-Beam-Former nicht nur live hier am Stand präsentieren, sondern ihr könnt die Stele auch bei euch zu Hause haben. Und dann sehe ich gerade, wir haben richtig viel Glück und haben unseren Mr. Hallo. Marketing bei
hallo,
uns.
Hallo.
Marco Hüchler, schön, dich zu treffen.
Ja, schön, euch.
Ich möchte dich nicht lange stören, auch du bist wahrscheinlich heute hier voll eingespannt. Nächsten, ich habe nur eine Frage an dich. Bei uns ist ja unser Grundbedürfnis, nenne ich es fast mal, das Gruppengespräch in der schwierigen Situation wie hier für den Kunden möglichst leicht zugänglich und verständlich zu machen. Magst du uns da vielleicht einmal ein, zwei Worte zu sagen, warum das so besonders wichtig ist?
Auf jeden Fall. Also es ist ja so, dass wir von einerseits von Endkunden beziehungsweise auch Akustikerbefragungen wissen, dass das größte Problem, was Hörgeräteträger und Hörgeräteträgerinnen haben, ist nach wie vor das Thema Verstehen verschiedener Sprecher im Gruppengespräch und dann insbesondere unter Konditionen wie hier. Na, ob das jetzt auf einer Messe ist, ob das im Restaurant ist, wo auch immer. Wenn es laut wird um einen herum und ich mit verschiedenen Leuten im Gespräch bin, dann wird es immer schwierig, jede einzelne Person zu verfolgen. Es ist natürlich einfacher, wenn ich ein Richtmikrofon habe und sagen kann, ich konzentriere mich auf das Gespräch mit dir, aber wenn ich mit der Familie unterwegs bin, dann sprechen halt mehrere Leute. Wie gesagt, wir wissen das von den Akustikerinnen und Akustikern, die uns das häufig zurückgeben, dass das große Problem ist ihrer Kunden. Wir wissen es aber genauso auch von den Endkundenbefragungen. Und deshalb bin ich sehr glücklich und wir alle sind sehr glücklich, glaube ich, dass wir da mit DX und gerade mit dem Multibeam-Former eine Lösung haben, die mit dem Problem einfach Schluss macht.
Super, vielen Dank, Marco. Wir können jetzt auch viele, viele Argumente für unsere Geräte finden, aber ich glaube, wir schwenken nochmal über den Stand der Erfolg. Erfolg gibt uns einfach recht. Es kommt super gut an, unsere Plattform, unsere Geräte. Das größte, beste, geilste Portfolio aller Zeiten, weil denkt immer dran, wir haben alles auf iX. Also die Prüflinge unter euch, die im nächsten Jahr Gesellenprüfung haben, haben den Jackpot. Die lernen nur noch eine Plattform, haben alle Geräte dort zur Verfügung von uns. Und das macht richtig Spaß. Das war's, euer Flo von der Messe. Ich gehe wieder rein in den nächsten Termin. Es geht hier Schlag auf Schlag, ist der Wahnsinn. Vielleicht sehen wir uns morgen. Ansonsten das nächste Mal bei euch im Geschäft. Alles Gute, ciao.